Wenn wir das Wort Manipulation benutzen, dann meinen wir damit in der Regel in diesen Zeiten nichts Gutes. In der Osteopathie aber ist die Manipulation existenziell, denn dort erfolgt die Behandlung mit den Händen. Wir wollen heute dieses Feld näher beleuchten, denn auch wenn die Osteopathie immer bekannter wird, ist sie für viele Menschen doch noch Neuland. Was kann Osteopathie? Was vielleicht auch nicht, darüber spreche ich mit Peter Levin. Er ist Osteopath mit eigener Praxis in Hamburg. Hallo, Herr Levin.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, in der Osteopathie, da behandeln Sie unter anderem Organe im Körper. Wie geht das? Also beziehungsweise, was ist die Grundidee dieser Arbeit? Einmal ganz kurz zusammengefasst.
Ich würde einmal einen kleinen Umweg machen zu dem, was Sie auch gerade gesagt haben mit den Händen. Das, was ja die Osteopathie ausmacht, ist ja, dass wir wirklich manuell behandeln. Und das heißt aber auch, dass wir ein mechanisches Handlungskonzept haben. Also wenn man so will, die Osteopathie ist ein Teil der mechanischen Medizin. Es gibt ja chemische Medizin, elektrische Medizin. Wenn man es so ganz groß einordnen will, ist die Osteopathie ein Teil der mechanischen Medizin, der manuellen Medizin. Und die Unterstellung ist halt berechtigt, meistens nicht immer berechtigt, dass man über eine mechanische Änderung im Gewebe, im Organ auch sozusagen zur Heilung beitragen kann. Und das ist so die große Annahme in der Osteopathie und in der ganzen manuellen Medizin. Wenn ich mit dem Organ bestimmte Dinge mache, also es mechanisch verändere, und das könnten wir noch genauer angucken, wenn Sie wollen, dann gibt es auch einen positiven Heilungseffekt auf das Organ. Also das ist so die Grundannahme der Osteopathie.
Ja, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich würde gern vorher nochmal fragen, bei welchen Organproblemen kann Osteopathie denn helfen? Also ich habe einen Artikel von Ihnen gesehen, der Leidensweg der Lunge. Da ist die Lunge also schon mal mit im Boot.
Ja, genau. Also es gibt natürlich Organe, die eignen sich besonders und das könnte man relativ schnell überprüfen, indem man ins Physiologiebuch guckt. Es gibt Organe, die sind extrem mechanisch. Also nicht nur für einen Osteopathen, sondern insgesamt die Lunge, der Darm, ja. Ich sag mal gleich, wo es schwieriger wird, die Niere, das Gehirn, das sind Organe, die sind gar nicht so sehr mechanisch. Das Herz ist auch mechanisch, aber eher elektrisch. Aber manche Organe, die sind erstens berührbar, ja, also im Sinn von, dass wir die Hände anlegen können, beim Darm direkt an den Darm, bei der Lunge über den Thorax, über die Rippen. Aber es gibt Organe, die sind richtig direkt mechanisch in ihrer Funktion. Ja, die Lunge, da geht es immer um Elastizität, um Volumen, beim Darm geht es um Bewegung. Das sind ja schon von den Begriffen her, sind klassische Sachen der Mechanik.
Also auch das Herz zum Beispiel fällt mir sofort ein pumpendes Herz, oder?
Ja, genau. Das Herz ist so ein Zwischenorgan, weil das Herz ist natürlich extrem elektrisch, wenn Sie an die Medizin denken, wo wir praktisch ein EKG machen. Aber natürlich, das Herz funktioniert sehr stark dadurch, dass es sich mit Blut füllt und durch die Füllung dann anfängt zu schlagen. Also es gibt eine große, wichtige Mechanik am Herz, die wir möglicherweise beeinflussen können. Also das Herz ist auch ein Organ für uns.
Wie kann ich mir so eine Behandlung konkret vorstellen? Also damit wir das vielleicht direkt mal für alle, die das noch nie so richtig sich damit beschäftigt haben, ein Bild haben. Ich bin bei Ihnen, weil ich beispielsweise ja Probleme mit der Schulter habe. Ja. Wie gehen Sie dann manuell vor oder gehen Sie überhaupt vor?
Also klar, ich lasse jetzt mal das weg, was wir alle machen, die Anamnese, das Gespräch, woher kommt es und so. Aber wenn ich einfach nur mal die Schulter nehme, aus osteopathischer Sicht, würde man sagen, okay, klar, die erste Untersuchung wäre natürlich das Gelenk selbst. Ja? Vielleicht haben Sie irgendwas wirklich an der Schulter. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Und dann gehen wir praktisch diese nächsten Schritte. Die Schulter hat auch eine bestimmte Nerven- und Gefäßversorgung. Die hat was mit dem Nacken zu tun zum Beispiel oder mit dem Schlüsselbein. Dann bin ich schon nicht mehr nur bei der Schulter, dann bin ich natürlich bei der Umgebung der Schulter. Das heißt, wir fangen immer mit dem Ort an, wo die Beschwerdnis ist oder der Schmerz oder das Problem und dann gucken wir uns nochmal die ganze Umgebung an. Und zur Umgebung könnte dann halt auch gehören, dass es ein Lungenproblem gibt. Oder man geht weiter. Es gibt auch Nervenversorgung für die Schulter. Die haben was mit dem Zwerchfell zu tun. Es gibt einen Nerv im Nacken, der verbindet die Schulter zum Beispiel mit dem Bauchfell und dem Zwerchfell. Also das gibt es immer mal wieder, dass Patienten dann Probleme in der Schulter haben, die nicht nur von der Schulter abhängig sind, sondern vom Nacken, vom Darm, vom Bauchfell, von den Lungen. Das wäre so das Vorgehen.
Wie überprüfen Sie es tatsächlich faktisch oder manuell? Ist es das Zwerchfell? Wie kann ich es mir wirklich vorstellen?
Also wenn man es, ich sage mal, einmal kurz von außen guckt, ist es ja so, die Hände können bestimmte Dinge sehr leicht spüren. Bewegung können unsere Hände spüren, Verformung, Elastizität, ja, Volumenänderung, Position. Es gibt so die 4, 5 Klassiker, wo wir sagen können, das können die meisten Leute. Ich habe auch lange unterrichtet an der Schule. 95% der Studentinnen können das immer gleich spüren. Das ist kein Problem. Und dann muss man es nur interpretieren können. Dann muss man halt wissen, okay, wie bewegt diese Schulter normalerweise und wie bewegt es bei dieser Person? Ja? Wie ist die Elastizität der Lunge, ja, normalerweise, und wie ist es bei der Person? Wie ist die Verformbarkeit vom Dünndarm oder von irgendeinem anderen Organ? Das heißt, man muss immer irgendwo grundsätzlich wissen, wie fühlt es sich normalerweise an und wie fühlt es sich verändert an? Und dann hat man immer so 3, 4 Sachen. Ja? Verformung, Bewegung, Volumenveränderung, das sind so unsere Hauptmittel, um zu sagen, hier gibt es ein Problem oder hier gibt es kein Problem. Das sind so die Wege dann. Und so behandeln wir dann auch. Also wenn ich merke, es gibt ein Problem mit der Bewegung, arbeite ich mit der Bewegung. Gibt es ein Problem mit der Stabilität, dann arbeite ich mit der Stabilität.
Was bedeutet das konkret?
Ich nehme ein anderes Beispiel. Lassen Sie uns mal den Darm nehmen, ja, den Dünndarm. Der Dünndarm ist ja, wenn man so die Hände hinlegt, alles, was um den Bauchnabel herum liegt. Der Dünndarm könnte zum Beispiel müde sein und hängen. Das wäre eine Instabilität. Ein müder Dünndarm, wenn er hängt, das ist dann auch nicht so schön, dann hängt das ein bisschen raus. Da der Dünndarm aber eine Verbindung hat zur Lendenwirbelsäule, der liegt ja direkt vor der Lendenwirbelsäule, ja, so um den Bauchnabel herum, das ist ja für uns direkt vor der Lendenwirbelsäule, dann kann es sein, dass der Dünndarm ein Problem macht, ja, und Patienten kommen, die kommen dann gar nicht mit Verdauungsbeschwerden, sondern mit Rückenbeschwerden. Ja. Wenn jemand sozusagen untere Rückenbeschwerden hat an der Lendenwirbelsäule, kann es sein, dass ich dann die Lendenwirbelsäule untersuche und behandeln muss, aber es kann auch sein, dass ich das passende Organ dazu. Und der Dünndarm ist ein großes Organ. Das können Sie sich vorstellen wie ein riesiges Kissen, was praktisch die Lendenwirbelsäule auch unterstützt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dieses Kissen stützt nicht, sondern es hängt raus, wie so ein müdes Kind, das Sie versuchen aus dem Auto rauszutragen, dann können Sie sich vorstellen, dass die Lendenwirbelsäule plötzlich wie so überfordert ist. Sie müsste dann extra nochmal arbeiten. Und dann habe ich praktisch da eine Schwäche oder eine Instabilität in einem Organ und eine Belastung im anderen Bereich. Das wäre dann die Lendenwirbelsäule. Und prinzipiell, das ist so das osteopathische Vorgehen. Wir gucken eigentlich, wo ist jemand zu stark und wo ist jemand zu schwach? Also wenn man das übertragen will auf die Gesellschaft, wo sind es Leute, die können kompensieren, die können andere unterstützen und wo ist jemand einfach zu schwach und braucht Hilfe? Und beide Gruppen sind für uns interessant.
Welche Möglichkeiten, also vielleicht auch eher im Vergleich zum Beispiel mit der Physiotherapie, hat Osteopathie, was geht da und wo, das ist auch nochmal ganz wichtig, wo stößt vielleicht auch Osteopathie an Grenzen?
Also die Physiotherapie verändert sich ja auch immer, das heißt, ich habe Physiotherapie gelernt vor 40 Jahren, aber die Physiotherapie heute ist sehr übungsorientiert. Die Osteopathie ist eine reine manuelle Behandlung. Ja? Das heißt nicht, dass das andere nicht wichtig ist, ja? Aber in der Osteopathie selber gebe ich keine Übung. Also das gebe ich dann schon, weil es wichtig ist für die Menschen, Übungen zu machen. Aber die Osteopathie selber hat kein eigenes Übungsprogramm. Das leihen wir dann immer auch aus der Sensomotorik und aus der Physiotherapie. Das heißt, klassische Physiotherapie war früher auch sehr manuell orientiert. Das ist immer weniger so. Heute ist die Physiotherapie immer mehr bewegungsorientiert. Und dann gibt es noch das große Thema, die Osteopathen, die haben eine Sache gemacht und dafür kann man sie wirklich schätzen. Die haben gesagt, jedes Gewebe ist behandelbar, bis ich rausbekommen habe, dass es doch nicht geht. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, dass manche einfach nur sagen, ich behandle Gelenke oder Muskeln, ja, oder die Chiropraktur nur die Wirbelsäule. Die Osteopathen haben von Anfang an gesagt, nein, jedes Gewebe, das kann ein Gefäß sein, das kann Fett sein, das kann das Gehirn sein. Im ersten Moment ist jedes Gewebe, was man mechanisch verändern kann, kann man auch behandeln. Und das macht so die Osteopathie aus, dass wir praktisch immer aufs Gewebe gucken. Was braucht ein Darm? Was braucht ein Muskel? Was braucht die Lendenwirbelsäule? Kann ich was für die Lunge machen? Jedes Gewebe ist anders, aber im ersten Moment könnte es sein, dass ich es behandeln kann. Und daraus ergeben sich natürlich schon die ersten Begrenzungen. Ja, manches Gewebe, das kann ich kaum beeinflussen. Ja. Das Gehirn ist extrem schwer zu beeinflussen über eine Mechanik. Ein Fuß kann man extrem gut beeinflussen. Also die erste Grenze ist, dass manche Gewebe gar nicht so erreichbar sind über die Mechanik. Und die zweite ist natürlich, dass wir im pathologischen Bereich natürlich sehr begrenzt wirksam sind. Das heißt nicht, dass wir nicht auch eine Lungen-, Herz- oder andere Pathologie mit behandeln, aber wir sind sicher nicht die einzigen und nicht immer die wichtigsten, weil eine Pathologie zu behandeln, also eine richtige Erkrankung, da ist die Osteopathie oft eher so an der Seite oder begleitend oder unterstützend. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die ganz wichtig ist, auch in der Ausbildung, ja, das zu unterscheiden.
Ja, Sie haben vorhin von Interpretation und ich sage dazu auch nochmal Intuition gesprochen und Sie haben gerade eine Grenze benannt. Also es ist eben nicht so, dass jedes Gewebe behandelbar ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Wie schätzen Sie denn?
Mechanisch behandelbar. Nicht jedes Gewebe reagiert auf die Mechanik.
Da öffnet sich ja auch ein Tor zur Selbstüberschätzung oder vielleicht sogar zu einer Spiritualisierung vielleicht sogar des Berufs, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen krass ausdrücken kann.
Das ist eine der großen Plagen in der Osteopathie. Also erstens die Selbstüberschätzung. Ich sage mal, neben der Spiritualisierung gibt es noch eine Psychologisierung. Das sind die Sachen, da sind wir gefährdet. Genau, da legen Sie den Finger in eine Wunde. Das muss man genauso sehen. Ich habe da auch keine Antwort. Ich versuche selber immer auf dieses Problem hinzuweisen und ich habe relativ viel darüber veröffentlicht. Diese Selbstüberschätzung, ich glaube, das haben alle Berufe, ja, dass sie dazu tendieren, aber das ist genau das. Wenn wir zu spirituell werden, ja, weil Osteopathie will ganzheitlich sein, dann gibt es auch Leute, die der Spiritualität einfach eine Dominanz geben, die sie wahrscheinlich nicht hat. Und wenn wir zu psychologisch werden, das ist natürlich auch nicht unser Bereich. Also ich glaube, das hat jeder Beruf. In der Osteopathie ist es natürlich noch dadurch verstärkt, dass es das Berufsbild nie klassisch gibt in Europa. Also England ist das einzige Land, wo es sich offiziell etabliert hat, in der Schweiz jetzt auch. Aber das ist relativ jung und dieses, was man so im Englischen Scope of Practice nennt, ja, die Begrenzung, was macht Osteopathie, was macht sie nicht, das ist immer noch in Diskussion. Das ist nicht so festgelegt. Und in vielen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland und in anderen, ist Osteopathie ja gar kein offizieller Beruf. Und dadurch können alle da rein. Das ist natürlich auch ein Problem. Ja.
Na, dann kommen wir mal zu den Risiken und oder Nebenwirkungen. Also Risiken haben wir ja gerade schon gehört. Aber ich meine jetzt auch, wenn eine Behandlung, sagen wir mal, korrekt verläuft. Was könnte eine Nebenwirkung sein, wenn ich mich jetzt von Ihnen professionell auch behandeln lasse?
Das ist immer das Schwierige mit dem Wort Nebenwirkung. Also Nebenwirkung hieße zum Beispiel ja, dass dann Spannung entsteht, Schmerz entsteht, Müdigkeit entsteht. Aber das wären ja alles Nebenwirkungen, die würden sich aus der Behandlung ergeben. Ja, also das heißt, es gibt Behandlung, dann muss ich zum Beispiel das vegetative Nervensystem dämpfen, ja, weil sonst kann ich gar nichts machen. Wenn jemand zu übersteuert ist, zu aktiv ist, dann versuche ich bestimmte Sachen zu machen, um das vegetative Nervensystem zu beruhigen. Das hat natürlich manchmal den Effekt, dass man müde wird, dass auch dann Erschöpfung rauskommt oder manchmal auch Kopfschmerz entsteht. Das sollte aber eigentlich alles innerhalb vom ersten, zweiten Tag vorbei sein. So, das wären so die typischen Nebenwirkungen. Sonst gut angewandte Osteopathie hat gar nicht so viel Nebenwirkung, so in dem Sinn. Risiken würde ich sagen, ja, wenn es nicht abgeklärt ist, ob es nicht irgendwelche, ich sag mal, geweblichen Schäden gibt. Ja, das ist aus meiner Sicht das größte Risiko. Wir arbeiten ja mit dem Gewebe, ja, und es muss halt klar sein, dass das Gewebe nicht beschädigt ist. Das heißt, wenn ich jetzt annehme, es gibt einen Bruch oder irgendwie was im Gelenk, was nicht mehr normal ist, irgendwie, dass es einen Einbruch im Gelenk gibt, dann darf ich da gar nicht mechanisch rangehen. Das verschlimmert alles nur. Also ich muss wirklich wissen, dass das Gewebe okay ist. Und das kann ich natürlich selber nicht immer 100% sagen. Deswegen brauchen wir die angrenzenden Felder. Also ich schicke Patienten auch immer wieder mal zum Röntgen oder zur Untersuchung vom Nephrologen beim Rücken. Ja, Nierenbeschwerden können auch Rückenbeschwerden machen. Also ich muss schon, und das ist ja ein Teil der Ausbildung, abklären können, ob das Gewebe, was ich behandeln will, auch wirklich gesund genug ist. Also praktisch keine Verletzung hat. Das ist das Hauptproblem in der Osteopathie.
Was sind gute Bedingungen für erfolgreiche Behandlung?
Solange Menschen noch die Fähigkeit haben zu heilen, das heißt noch aktiv sind, das Gewebe noch reaktiv ist, ja, also eine gewisse Vitalität da ist, das ist eine sehr gute Bedingung. Und die Menschen natürlich auch sozusagen selber aktiv sein wollen, weil die Osteopathie ist immer der erste Schritt und der zweite ist ja dann, dass man es im Alltag umsetzen kann. Also eine gewisse Vitalität und das zweite ist eine Bereitschaft, dann natürlich auch in den Heilungsprozessen aktiv mit einzusteigen. Das ist das andere der Osteopathie. Wir sind Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ganz wichtig.
Was ist, was kann und kann Osteopathie auch nicht? Darüber haben wir gesprochen mit Peter Levin in Hamburg. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Strauß.